Am Mikrofon Katrin Stövesand, herzlich willkommen. Geopolitik wird zusehends komplizierter. Einer, der sich auf diesem Gebiet bestens auskennt, ist der Politikwissenschaftler Herfried Münkler.
Ich glaube, dass der Westen, der transatlantische Westen, als geopolitischer Akteur ein politisches Auslaufmodell ist. Die USA werden sich zunehmend von Europa lösen und China zuwenden.
Münklers neues Buch Macht im Umbruch stellen wir heute als erstes vor. Es wirft einen speziellen Blick auf Deutschlands Rolle in Europa. Den Fokus auf Deutschland legen auch die beiden Autoren Felix Lee und Finn Meyer-Kuckuck in ihrem Buch über mögliche Strategien im Umgang mit China. Ungarn ist für die Journalistin Petra Torbriz ein zweites Zuhause. Aus dieser persönlichen Perspektive hat sie ein Buch über das Land geschrieben, das sich unter Viktor Orban so verändert hat und das seine Politik exportiert. Und wir schauen nach Großbritannien. Die Politikwissenschaftlerin Michelle Auger sieht dort nach dem Machtwechsel ein Ende des Populismus. Wir fragen, was dran ist an dieser These. Die USA sind nicht mehr der Weltpolizist. Russland und China verfolgen Expansionspläne. Die EU sucht nach Einigkeit, um nicht weiter an Bedeutung zu verlieren. Geopolitik ist ein unübersichtliches Feld, das auch Experten herausfordert. Der Politologe Herfried Münkler hat in seinem letzten Buch Welt in Aufruhr eine mögliche neue Weltordnung skizziert. Eine Pentarchie, also eine Konstellation aus 5 Mächten, hält er für die nahe Zukunft für wahrscheinlich. Und zwar bestehend aus den USA, der EU, China, Russland und Indien. Dabei wies Münkler auch auf die Schwäche der EU hin, die aktuell im transatlantischen Verhältnis wieder besonders deutlich wird. In seinem neuen Buch führt er aus, wie die EU und in dem Zusammenhang auch Deutschland zu einem starken Akteur werden könnten. Macht im Umbruch. Deutschlands Rolle in Europa und die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, heißt es. Und Martin Hubert stellt es vor.
Das einzig Sichere an der herkömmlichen Weltordnung scheint zu sein, dass sie sich auflöst. Der amerikanische Präsident Trump reagiert so nationalistisch wie imperial darauf, dass die USA nicht mehr der alleinige globale Hegemon sind und unterhöhlt die transatlantische Partnerschaft. Russland operiert neoimperialistisch, China und auch Indien steigen auf, während die EU kriselt. Für Herfried Münkler sind diese Umbrüche Anlass für eine zugespitzte geopolitische Analyse. In Abgrenzung zu Vertretern einer auf ökonomischer Konkurrenz und Kooperation basierenden internationalen Ordnung schreibt er:
Sie verweigern sich grundsätzlich einem politischen Denken in den Kategorien von Feindschaft, selbst da, wo man es tagtäglich mit feindseligen Handlungen und Drohungen eines autokratischen Machthabers zu tun hat.
Die russische Expansionspolitik belegt für Münkler jedoch, dass das Prinzip der Feindschaft wieder zu einem beherrschenden Faktor der politischen Wirklichkeit geworden sei. Die Unterscheidung zwischen Freund und Feind als Axiom politischen Handelns ist heikel, weil sie der NS-Theoretiker Carl Schmitt stark gemacht hat. Bei Münkler hat sie hingegen eine Warnfunktion. Er möchte die gefährdeten Demokratien Europas wachrütteln, ja retten. Dazu müssten sie, so Münkler, die Illusion friedlicher Kooperation aufgeben und der Realität ins Auge blicken.
Nach all dem, was zurzeit erkennbar ist, wird der Widerstreit der großen Mächte einer zwischen den demokratischen Verfassungsstaaten und den autoritär-autokratischen Regimen sein. Dieser Gegensatz von Demokratien und Autokratien, der sicherlich nicht strikt bipolar und auch nicht immer eindeutig ist, verdichtet sich in Bündnissen, die nicht so fest und unverbrüchlich sind, wie es die des Kalten Krieges waren.
Münkler spielt verschiedene Möglichkeiten solcher Blockbildungen durch. Dazu untersucht er ausgiebig die komplizierte Situation Deutschlands in der Mitte des europäischen Kontinents. Er diskutiert Modelle der Mitte, die Stärken und Schwächen der Demokratie sowie Konzepte des Westens oder Eurasiens und stellt dabei immer wieder historische Vergleiche an. Seine Schlussfolgerung? Um nach dem Ende der transatlantischen Partnerschaft nicht zum Spielball imperialer Mächte inklusive der USA zu werden, müsse die Europäische Union eine neue Kraft zur Selbstbehauptung entwickeln. Dazu wären Aufrüstung und einheitliches Vorgehen nötig. Da die EU aber von Überdehnung, Bürokratisierung, divergierenden Kulturen und Führungsschwäche gekennzeichnet sei, gehe das nur mit Hilfe einer impulsgebenden Führungsnation. Aufgrund seiner Größe könne das nur Deutschland sein. Münkler fordert von den Deutschen nicht weniger, als das Prinzip europäischer Vernunft zu repräsentieren. Dabei komme es darauf an,
die eigenen kurzfristigen Interessen zurückzustellen und die des Gesamtverbandes höher zu gewichten. Dabei wird davon ausgegangen, dass die gemeinsamen Interessen der Union mit dem wohlverstandenen Eigeninteresse Deutschlands zusammenfallen. Wohlverstanden heißt langfristig betrachtet und alle Dimensionen des wirtschaftlichen und politischen einbeziehend.
Deutschland müsse zwischen den unterschiedlichen Interessen von Nord und Süd sowie Ost- und Westeuropa vermitteln. Auch aufgrund seiner Vergangenheit dürfe es dabei nur als Erster unter Gleichen agieren. Wichtigste Aufgabe sei ein radikaler Umbau der EU in ein hierarchisches System von Mächten mit unterschiedlichen Rechten und Pflichten. Mit Deutschland neben Frankreich, Polen und anderen Ländern im Zentrum. Für dieses Projekt, gibt Münkler selbst zu, liefere er nur ein erstes Gerüst. Tatsächlich kommt das Wort womöglich im Buch häufiger vor und immer wieder stößt man auf diffizile Aufgaben und ungelöste Konfliktpunkte. Einerseits betont der Autor etwa, wie wichtig längerfristige rationale Entscheidungsprozesse für die Demokratie seien. Andererseits ruft er nach einem neuen deutschen Politikpersonal, das zur Führung von vorne fähig sei und denkt über eine Verfassungsergänzung nach, die schnelle Entscheidungen ermöglicht. Einerseits verlangt Münkler Geld vom Sozialhaushalt in den Verteidigungshaushalt umzuschichten. Andererseits weiß er, wie stark soziale Unzufriedenheit von Rechtspopulisten ausgeschlachtet wird. Einerseits wäre Deutschland zwar die geeignete Führungsmacht, andererseits habe es selbst enormen Nachholbedarf.
Vor allem in den Bereichen von Wirtschaft und Technologie wird es darauf ankommen, dass die Deutschen wieder zum Zugpferd Europas werden. Und das ist zunächst eine Aufgabe der nationalen Politik.
Münklers Buch liefert ein Panorama der aktuellen globalen Lage und ihrer enormen Herausforderungen und einen Zukunftsentwurf, der Diskussionen provozieren wird. Denn manchmal verschwimmen die Grenzen zwischen der wissenschaftlichen Analyse und dem Impuls des Autors, den seiner Meinung nach schwach gewordenen Demokratien eine starke Vision zu verkünden. Dabei degradiert Münkler ökonomische, soziale und kulturelle Faktoren zu bloßen Realisierungsbedingungen von Machtpolitik, statt ihren Eigenwert zu betonen. Deutschland und die EU werden aber wohl nur dann zukunftsfähig sein, wenn sie auch auf Prinzipien wie Gleichheit, Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Kooperation setzen. Nach innen, um den sozialen Zusammenhalt zu garantieren, und nach außen, wenn es darum geht, neue Bündnisse in dieser Umbruchzeit zu schließen. Länder außerhalb der dominierenden Machtblöcke, sei es in Asien, Afrika, Latein oder Südamerika, tauchen in Münklers Panorama aber kaum auf. Sein Zukunftsplan verlangt daher nicht nur einiges, was schwer miteinander vereinbar ist, er weist auch Lücken auf.
Das Fazit von Martin Hubert über das aktuelle Buch von Herfried Münkler, Macht im Umbruch, Deutschlands Rolle in Europa und die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Die 431 Seiten kosten 30 Euro, erschienen bei Rowohlt Berlin. China nutzt seine wirtschaftliche Macht gezielt, um seine Position weiter auszubauen. Die deutsche Industrie ist dabei hilfreich, denn längst sind wichtige Teile der hiesigen Wirtschaft abhängig von chinesischen Strukturen. Auswege aus diesem Dilemma wollen die Journalisten Felix Lee und Finn Meyer-Kuckuck in ihrem gemeinsamen Buch aufzeigen. Sie warnen jedoch auch davor, in China nur das feindliche System zu sehen. Für den Aufbau von Spitzentechnologien könne man sich auch das eine oder andere abschauen. Caroline Born hat das Buch für uns gelesen.
Im China-Dilemma steckt nicht nur Deutschland, doch das Dilemma ist für die Deutschen besonders groß. Jahrelang war China ein dankbarer Absatzmarkt. Auch wenn sie teilweise überheblich oder skeptisch darauf blickten, haben die Deutschen diesen Markt stärker gemacht, indem sie dort Maschinen, chemische Vorprodukte und Autos haben herstellen lassen. Doch Deutschland ist China längst nicht mehr voraus. Mittlerweile müsse Deutschland von China lernen, unter anderem bei der E-Mobilität. So sehen es die Autoren Felix Lee und Finn Meyer-Kuckuck. Das Dilemma, es klingt bereits an, ist für die beiden vor allem ein wirtschaftliches. Die deutsche Wirtschaft in der China-Falle lautet ihre Diagnose. Nachdem zum Beispiel die deutschen Autobauer goldene Jahrzehnte in China erlebt hätten. Als Kostprobe für die vergangene Zeit dient eine Anekdote über den früheren VW-Chef Martin Winterkorn. Felix Lee trägt sie auf einer Lesung in Berlin vor.
Wenn Winterkorn nach China kam, wurde die gesamte Flotte von Volkswagen vor Ort aufgefahren. Es war nicht nur ein einzelner Fahrer für ihn im Einsatz. 20 Chauffeure gehörten zu seiner Entourage und mussten bis spät in die Nacht parat stehen, wenn er noch durch die Bars zog. In diesen Jahren herrschte unter den westlichen Geschäftsleuten Narrenfreiheit. Viele Deutsche und andere Ausländer fühlten sich auf, als könnten sie sich alles erlauben. Sie kommandierten chinesischen Mitarbeiter herum, die Ehefrauen der durchweg männlichen deutschen Automanager beklagten sich laut über die vorgebliche Dummheit und Rückständigkeit ihrer chinesischen Hausmädchen.
Diese Überheblichkeit der Nullerjahre sei vorbei, so die Autoren. Statt des Lehrmeisters komme den Deutschen nun die Rolle des Bittstellers zu, weil man sich von China abhängig gemacht hat. Deutschland und Europa sind auf Rohstoffe aus China ebenso angewiesen wie auf chinesische Produkte, von Solarzellen bis hin zu Antibiotika. Gleichzeitig ist China ein unverzichtbarer Abnehmer für deutsche Waren und die großen DAX-Konzerne hängen am China-Geschäft. Wie sich das deutsch-chinesische Verhältnis verkehrt hat, lassen die Autoren, selbst langjährige China-Korrespondenten, China-Experten aus verschiedenen Generationen erzählen. Zum Beispiel die ehemalige Siemens-Managerin Cornelia Anderer, die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Peking studiert hat.
China war damals eine fremde Welt, noch deutlich von Mao Zedong geprägt, auch wenn dieser bereits tot war. Unverfälschter Sozialismus und große Armut. Das Studentenwohnheim hatte nackte Betonböden und Cornelia Anderer bekam eine Schüssel aus Emaille ausgeteilt. Für die Körperhygiene und fürs Wäschewaschen. Lebensmittel waren rationiert und nur gegen Essensmarken zu bekommen.
Neben solchen persönlichen Erfahrungen schätzen die befragten Experten Szenarien ein, wie welche Folgen Sanktionen oder ein Handelsstopp hätten, falls Chinas Volksbefreiungsarmee die Insel Taiwan angreift. Die Antwort in Kurzform: Gemessen an der Wirtschaftsleistung wären die Auswirkungen wohl überschaubar, doch weil die wichtigsten Handelspartner Deutschlands, wie Frankreich, die Niederlande oder Spanien, ebenfalls ins Abwärts gerieten, entstünde eine Spirale. Auch die Energiewende hierzulande würde beispielsweise zum Erliegen kommen, da die Solarindustrie fast ausschließlich in Chinas Hand liegt. Doch die Autoren schließen mit dem Argument, ein solches Szenario sei weniger wahrscheinlich, denn China verfolge eine andere Strategie und orientiere sich dabei an einem Denken, so Felix Lee bei der Lesung, das über 2.500 Jahre alt ist.
Aus dieser Zeit ist das Buch über die Kriegskunst von Sun Wu überliefert, der oft Meister Sun oder Sun Tzu genannt wird. Krieg und Angriff als Mittel der Politik schließt Sun Tzu nicht aus, doch der Meister sieht sie eher als letzte Möglichkeit. Wirklich erfolgreich ist aus seiner Sicht, wer seine Ziele kostengünstig und verlustfrei erreicht, durch Listen und Finden.
Zu dieser uralten Strategie zählt etwa, auf der Weltbühne in die Lücken zu springen, die die USA gelassen hat, und die betreffenden Länder als Partner zu gewinnen oder Abhängigkeiten zu schaffen. Wie Deutschland durch eine kluge Industriepolitik darauf reagieren könnte, darauf werfen Lee und Meyer-Kuckuck ein Schlaglicht. Alles selbst zu produzieren sei keine Lösung, weil sich die Herstellung in Europa in vielen Fällen nicht lohne. Finn Meyer-Kuckuck liest dazu eine Passage vor, in der er empfiehlt, dass der Staat eine Liste von Schlüsselbranchen erstellen soll.
Statt eines Strategiewirrwarrs ist eine zentrale, übergreifende Strategie nötig, aus der sich die anderen Industriestrategien ableiten. Ein erfolgreicher Wettbewerb mit China kostet Geld. Aber bei vielen deutschen Politikern scheint noch nicht angekommen zu sein, dass einige 100 Millionen Euro etwa für die Ansiedlung und Entwicklung einer eigenen Halbleiterindustrie nicht ausreichend werden.
Solche Auswege aus dem Dilemma, wie der Titel verspricht, werden in jedem Kapitel angeboten. Lob erhalten zum Beispiel die China-Strategie der Bundesregierung aus dem Jahr 2023 oder einige Vorstöße der EU, um China in der Handelspolitik die Stirn zu bieten oder eine Liste von kritischen Rohstoffen aufzustellen. Insgesamt kommt die Politik besser weg als die Wirtschaft, die sich den Autoren zufolge an die neue Ära seit Xi Jinping weniger gut angepasst habe. Die Vorschläge, wie eine Industriepolitik nach dem Vorbild von Bidens milliardenschwerem Investitionsprogramm in erneuerbare Technologien oder Appelle, dass Deutschland sich wieder auf seine Stärken besinnen müsse, mehr Freude an Naturwissenschaften, ein schnellerer Weg von der Forschung in die Anwendung, sie wirken angesichts der Bedrohungslage, die die Autoren zuvor entworfen haben, eher allgemein. Die Stärke des Buchs liegt freilich nicht darin, einen Ausweg aus dem China-Dilemma aufzuzeigen, sondern vielmehr, dem Leser ein umfassendes Bild von China zu vermitteln. Wie das Land zu einer Technik-Supermacht aufgestiegen ist, die einen globalen Machtanspruch verfolgt. Um dann, das wäre der zweite Schritt, einen nüchternen Umgang mit China zu finden.
Caroline Born besprach China, Auswege aus einem Dilemma von Felix Lee und Finnmeier Kuckuck. Im CH-Links Verlag erschienen, das Buch füllt 256 Seiten und kostet 22 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Sanktionen gegen Russland lehnt er ab. Die AfD-Politikerin Alice Weidel empfing er wie einen Staatsgast. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat sein Land verändert. Zu einem Modell für Rechtspopulisten und Rechtsextremisten in Europa wie in den USA. Genau auf diese Vorbildrolle, wie die Regierung die Demokratie mit ihren eigenen Mitteln untergräbt, hat die Autorin Petra Torbriz den Fokus in ihrem Buch über Ungarn gelegt. Wir werden Europa erobern. Ungarn, Viktor Orban und die unterwanderte Demokratie, lautet der Titel. Die Autorin führt die Muster vor und will aufrütteln, damit Demokraten diesen begonnenen Flächenbrand noch aufhalten. Wie gut oder überzeugend ihr das gelingt, verrät Moritz Küpper.
Seit Jahren dominiert er. Sein Land und in manchen Bereichen auch die Gipfel der Europäischen Union.
Viktor Orban kämpft um die Macht. Im System Orban ist alles darauf ausgerichtet. Presse, Wirtschaft, Rechtsstaat, Machtapparat.
Drei Ungarinnen, die mit ansehen müssen, wie ihr Premierminister Viktor Orban ihre Heimat in einen autoritären Staat verwandelt.
Orban fällt auf, treibt quer, blockiert Entscheidungen. Seit 2010 erneut Ministerpräsident von Ungarn, also von nur knapp 10 Millionen Menschen, der rund 450 Millionen EU-Bürger, ist Viktor Orban trotzdem ein gewichtiger Faktor innerhalb der Europäischen Union geworden.
Ich glaube, er ist sehr gefährlich. Er ist sehr lange unterschätzt worden.
Petra Torbriz kennt Orban schon sehr lange. Die Journalistin hat über Jahrzehnte aus Ungarn berichtet, für das österreichische Fernsehen, für deutsche Zeitungen und Zeitschriften, auch für ungarische Medien.
Als ich das erste Mal in Ungarn war, das war kurz vor der Glasnost-Zeit und damals war die Begeisterung so groß, da hieß es, wir kehren zurück nach Europa und es war insgesamt so eine Euphorie und das hat mich auch so beschwingt und hat meine Beziehung zu Ungarn geprägt. Und inzwischen ist es so, dass Brüssel sehr kritisch gesehen wird, dass zwar immer noch die Mehrheit von Ungarn positiv gegenüber der EU eingestellt ist, aber insgesamt sind die Töne sehr brüsselkritisch, die Propaganda ist anti-EU und die Stimmung hat sich total verändert. Und ich habe nach den Wurzeln gesucht, weil dieser Riss in der Wahrnehmung, ist man jetzt zum Beispiel für die Ukraine-Hilfe oder gegen die, ist man für die EU oder dagegen, der zieht sich durch die gesamte Gesellschaft und auch mitten durch die Familien.
Wir werden Europa erobern, so lautet der Titel ihres Buches Ungarn, Viktor Orbán und die unterwanderte Demokratie. Es beschäftigt sich nicht nur mit Orbáns Karriere, seinem Aufstieg und Wandel, sondern liefert auch ein Porträt Ungarns. Zudem ist es eine Analyse einer politischen Entwicklung, von einer jungen Demokratie im Aufbruch, über die Ernüchterung bis hin zu den immer mehr autokratischen Beschneidungen. Torbrids Buch erklärt die Mechanismen von Orbáns Vorgehen, sei es im Umgang mit politischen Gegnern, mit Negative Campaigning, Vetternwirtschaft sowie die verschiedenen Möglichkeiten, einen Staat umzubauen. Und lässt damit Parallelen erkennen, beispielsweise zu Donald Trump in den USA, die auch mit Orbán zusammenhängen.
Und wie man heute weiß, hat sein Team an Juristen sehr intensiv mitgearbeitet an diesem Programm 25, was Trump jetzt in den USA gerade umsetzt. Also diese enorme Entmachtung der alten demokratischen Institutionen. Bei uns hat man nur gesehen Korruption und man hat gesehen, dass er sein Vetorecht immer wieder einsetzt. Und wenn man da verhindern will, dass es weitergeht, dann muss man etwas tun.
Immer wieder betont Torbrids das Beispielhafte an Orbáns Vorgehen. Etwa beim Wir gegen die.
Die Magyaren, diese kleine Nation, könnten die Europäische Union sprengen. Wir werden die EU nicht verlassen, wir werden sie erobern, versprach Viktor Orbán. So wurde Ungarn für illiberale Kräfte zum Vorbild und zum Wallfahrtsort. Wie ein Magnet zieht das System Orbán rechte und ultrarechte Politikpilger an. Geert Wilders, Robert Fico, Nigel Farage, Steve Bannon, Herbert Kickl, Marine Le Pen oder Alexander Vucic wollen in Budapest lernen, wie man das macht, die Demokratie mit ihren eigenen Mitteln auszuhebeln und den Rechtsstaat in sein Gegenteil zu verkehren. Viktor Orbán ist nicht nur der ehrgeizige Staatschef eines kleinen Landes, der sich gerne mit den Potentaten der Weltmächte fotografieren lässt. Wer ihn darauf reduziert, ignoriert, dass Orbán seit mehr als 15 Jahren ein weltweites rechtsnationales Netzwerk spinnt, an dem Diktatoren der unterschiedlichsten Couleur teilhaben.
Es sind eher kurze Kapitel, im eigenen Stil geschrieben, anschaulich beschreibend. Das Kennenlernen ihres Mannes, die Suche nach einer Wohnung im sich wandelnden Ungarn. Torbrids nimmt einen mit. Dieser biografische Erzählstil ermöglicht tiefe Einblicke in das Land und die Menschen in den verschiedenen Bereichen.
Zu kaum einem anderen Thema ist in Ungarn so anhaltend und nachdrücklich demonstriert worden wie bei der Schul- und Bildungspolitik. Und selten zeigt sich die Geringschätzung der Politik gegenüber der Bevölkerung so deutlich wie hier. 1,5 Jahre lang bin ich mit meiner kleinen Schwester auf die Demos gegangen, jeden Freitag. Und was hat es genützt? Nichts, sagt Juliana, mein Enkelkind, inzwischen Soziologin. Als sie selbst ihren Abschluss hatte, fand sich ein hektografierter Brief von Viktor Orbán in ihrer Masterurkunde mit der Bitte, das Land doch nicht zu verlassen, sondern an der gemeinsamen Zukunft zu arbeiten.
Mitunter zwar ein wenig kleinteilig, sind es diese Einblicke, die das Buch lesenswert machen. Mit vielen Details und Einordnungen, sei es zu Ungarn oder eben zu politischen Abläufen und Mechanismen. Torbrids gelingt es auf diese Weise, immer wieder vom Kleinen zu den großen Zusammenhängen zu kommen, wie beispielsweise die Geschichte des US-amerikanischen Politberaters Arthur Finkelstein, dem Orbán über den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu kennengelernt hatte und später anheuerte.
Es ist leichter, Menschen zu demotivieren, als sie für sich zu gewinnen. Das ist die Finkelstein-Formel. Auf diese Weise kann man dem Gegner empfindliche Stimmverluste zufügen und selbst davon profitieren. Man diffamiert ihn, unabhängig vom Wahrheitsgehalt, und geht automatisch in Führung. Widerspricht der andere, hat er sich eine Agenda aufzwingen lassen, die er nicht wollte. Reagiert er aber nicht, bleibt immer irgendetwas an ihm hängen. Trump hat so 2016 die Wahl gewonnen. Die Methode liest sich wie das How-to des modernen Rechtspopulismus, schreibt der Schweizer Journalist Hannes Grasecker, der durch investigative Recherche das Phänomen Finkelstein der Anonymität entrissen hatte.
Torbriez bezieht Position gegen Orbán. Messerscharf seziert sie seine Politik und seine Schritte und zeigt die Gefahren auf, auch jenseits der ungarischen Landesgrenzen. Und so endet das Buch auch mit einem Plädoyer für ein Umdenken, für einen anderen Umgang mit Orbáns Ungarn. Denn die Dimensionen dessen, was in und von Ungarn aus geschieht, sind eher unbekannt. Es ist genau diese Lücke, die Torbriez Buch nun schließt.
Meint Moritz Küpper über die Veröffentlichung von Petra Torbriez. Wir werden Europa erobern. Ungarn, Viktor Orbán und die unterwanderte Demokratie. Gerade im Kunstmann Verlag erschienen, 368 Seiten, 25 Euro. Keir Starmer ist eine ganz andere Persönlichkeit als etwa Boris Johnson. Aber hat er wirklich einen Politikwechsel weg vom Populismus in Großbritannien eingeläutet? Diese Theorie verfolgt die Politikwissenschaftlerin Michelle Auger in ihrem Buch The Big Change. Allerdings versehen mit einem Fragezeichen. Denn nach Brexit und Pandemie ist die Wirtschaft im Vereinigten Königreich eingebrochen. Das Gesundheitssystem ist am Limit. Ob das wirklich die Zeit für einen Wandel ist? Martin Hahn hat das Buch für uns gelesen und beginnt seine Besprechung mit einem Zitat.
Mit dem Brexit war das infektiöse Virus des Populismus im System angekommen und suchte sich seine Wirtszellen in der politischen Verfasstheit einer über 300 Jahre alten Demokratie.
The Big Change ist keine neutrale Analyse der jüngsten britischen Geschichte, denn Michelle Auger ist keine neutrale Beobachterin. Auger ist die Leiterin der sozialdemokratischen Friedrich-Ebert-Stiftung in London. Es überrascht also wenig, dass sie sich in ihrem neuen Buch zunächst die konservativen Tories vorknöpft. Der Brexit habe gezeigt,
wie eine konservative Partei sich eines populistischen Vehikels bediente, um neue Wählerschichten zu erschließen, die eigene Macht zu konsolidieren und dieses Instrument wiederholt auszunutzen, wann immer man innenpolitisch unter Druck geraten sollte. Wenn die Mittel dem Zweck dienten, war man sogar bereit, mit der eigenen jahrhundertealten Tradition zu brechen und internationales Recht zu verraten.
Auger beschreibt die Brexit-Jahre unter der Ägide der Tories und lässt einen wahren Reigen des Horrors vorbeiziehen. Brexit-Chaos, Armut, Obdachlosigkeit, Covid und Korruption.
Die intensive Debatte über die Notwendigkeit der Fortführung von kostenlosen Schulmahlzeiten deuteten auf eine erste Verschiebung in der öffentlichen Meinung zu Ungunsten der regierenden Tories.
Auger zeichnet den Absturz der konservativen Partei nach, angefangen mit dem Rücktritt von Premierminister Boris Johnson. Sie macht aber klar,
die Krise in Großbritannien war keine Krise Boris Johnsons. Sie war eine strukturelle Krise der britischen Demokratie, in der deutlich wurde, dass die Brexit-Jahre das System zugunsten von vermeintlich erfolgreichen populistischen Konzepten immer weiter hatten erodieren lassen.
Man wünscht sich, Auger würde hier etwas verweilen. Wer jedoch eine tiefgehende Analyse dieser strukturellen Krise erwartet, wird enttäuscht. Immer wieder stellt Auger zwar die richtigen Fragen.
Würden die Tories wieder zurück in die politische Mitte finden? Welche Impulse hatte die einst stolze konservative Partei für den Rechtspopulismus in Europa gesetzt?
Oder auch,
wie sollte man einen dringend notwendigen Heilungsprozess einleiten, der die Bürgerinnen und Bürger wieder mit ihrem Staat versöhnen und die Demokratie als das widerstandsfähigere und vor allem auch gerechtere System erscheinen ließ.
Gelegentlich finden sich in dem Buch auch Nuggets, zum Beispiel über den Erfolg hyperlokaler Kampagnen, mit denen Labour-Strategen erfolgreich gegen rechts mobilisieren konnten. Doch in weiten Strecken liest sich The Big Change wie ein Wikipedia-Artikel. Die Autorin liefert Zahlen, aber kaum Geschichten oder Anekdoten. Sie zitiert Denkfabriken, Analysten und Medien, aber es fehlt an eigenen Gedanken und Reflexionen. Fast minutiös dokumentiert Auger die Neuausrichtung Labours, wieder hin zur Mitte, weniger Corbyn, mehr Blair. Eine Strategie, die Labour-Chef Keir Starmer im Sommer 2024 den Einzug in die Downing Street Nummer 10 sicherte. Wie aber eine erfolgreiche Arbeit gegen den Rechtspopulismus unserer Zeit aussehen kann, welche Lehren Demokraten in ganz Europa aus dem Sieg Labours ziehen können, diese Antworten bleibt Auger schuldig.
Nach dem Willen Starmers, des Antipopulisten, soll ab jetzt wieder Sachpolitik in den Vordergrund rücken. Stabilität ist Wandel, heißt nun das nicht sehr revolutionär und sexy klingende Programm.
Dass Auger hier vage bleibt, mag auch an der politischen Realität in Großbritannien liegen. Labour musste wenig richtig machen. Schließlich hatten die Tories genug falsch gemacht. Die britischen Sozialdemokraten unter Keir Starmer kamen an die Macht, weil die Konservativen sich selbst und beinahe das Land zerstört hatten. Auger schreibt selbst:
Viele Wählerinnen und Wähler konnten lange kein Programm mit Starmer verbinden.
Heute ist das Programm der Regierung zwar bekannt, ein Drahtseilakt aus mehr Arbeitnehmerrechten, sauberer Energie und Wachstum. Doch die Umfragewerte der Partei und ihres Chefs haben schon nach wenigen Monaten im Amt sehr gelitten. Im Buch erwähnt Auger eine Rede Starmers, in der er seinen Landsleuten reinen Wein einschenkte und über die Hinterlassenschaften der Tory-Regierung klagte.
Ich muss ehrlich zu Ihnen sein. Die Dinge sind schlimmer, als wir uns sie jemals vorgestellt haben. Prompt fielen seine Zustimmungswerte um 45 Prozentpunkte unter die des jetzt als Oppositionsführer agierenden Rishi Sunak. Die Briten schienen es nicht mehr gewohnt zu sein, wenn ein Premier sie nicht anlog. Niemand wollte hören, was an Tatsachen nicht mehr zu leugnen war.
Fast scheint sich die Autorin über die undankbare Reaktion der britischen Wähler zu wundern. Die Strategie Starmers beschreibt sie mit den Worten:
Er konzentrierte sich darauf, eine klare Vision für die Zukunft zu präsentieren, anstatt nach Popularität zu heischen.
Das Problem ist, ohne Popularität kein nächster Wahlsieg, ohne Wahlsieg keine Macht und ohne Macht keine Veränderung. The Big Change, Großbritanniens Exit aus dem Populismus, tut so, als habe Labour das Gespenst des Rechtspopulismus erfolgreich gebannt. Und alles, was es dafür brauche, seien ein langer Atem und harte Arbeit.
Die Dinge würden sich zum Besseren wenden. Es brauche nur sehr, sehr viel Zeit.
Neue Umfragen zeigen, dass das nicht stimmt. Reform UK, die Partei des Brexiteers und Rechtspopulisten Nigel Farage, liegt aktuell bei fast 30% vor den Konservativen und vor Keir Starmers Labour-Partei.
Martin Hahn rezensierte Michelle Auger, The Big Change, Großbritanniens Exit aus dem Populismus. Im Dietz Verlag erschienen, 224 Seiten, 20 Euro. Viele wichtige Zeugnisse des Zweiten Weltkriegs blieben auch die folgenden Texte lange unbeachtet. Die Tagebuchaufzeichnungen der polnischen Intellektuellen Aurelia Wölleżyńska. Sie geben detailliert Auskunft über das Geschehen in Warschau in den Jahren 1939 bis 1944. In Polen erschienen sie erst 2022 in einer ausführlich kommentierten zweibändigen Ausgabe. Wileżinska hatte als eine der ersten Frauen überhaupt in Krakau Literatur und Philosophie studiert. Sie veröffentlichte mehrere Romane. Und seit den ersten Tagen des Überfalls Nazi-Deutschlands auf Polen verstand sich Wileżinska als Chronistin der laufenden Ereignisse. Die gekürzte deutsche Ausgabe ihrer Tagebücher liegt nun vor, unter dem Titel »Über nichts schreiben, als was meine Augen sehen«. Angela Gutzeit stellt sie vor.
Aurelia Wileżinskas Aufzeichnungen beginnen in den ersten Septembertagen des Jahres 1939 mit dem Bericht über die Kapitulation ihres Landes.
Die Regierung ist geflohen. 20 Jahre Staatswesen sind ausgelöscht. Mehr noch, das System ist bankrott, das Ansehen des Staates ruiniert, womöglich gar die Unabhängigkeit verloren.
Eine hellsichtige Prognose. Mit dem Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen am 1. September 1939 und 16 Tage später mit dem Einmarsch sowjetischer Truppen war die Zweite Republik Polens Geschichte. Warschau erlag dem Ansturm der deutschen Wehrmacht nach nur wenigen Tagen. Die Besatzer trieben eine unbeschreibliche Zerstörungs- und Vernichtungsorgie voran, der vor allen Dingen die jüdische Bevölkerung schutzlos ausgeliefert war. Diese Saat wird bleiben, hielt Wileżinska in ihren Aufzeichnungen fest. Ein Satz, der nicht nur auf die Auslöschung jüdischen Lebens durch die deutschen Besatzer zielte, sondern auch auf das moralische Versagen der eigenen Landsleute. Dieser unbestechliche Blick auf die Ereignisse in Polen zwischen 1939 und 1944 macht die Lektüre dieser Memoiren zu einem Ereignis. Was motivierte diese Frau zu ihrer selbst auferlegten Rolle als Chronistin? Warum begab sie sich in dieses Inferno, während ihre Landsleute scharenweise aus der schwer bombardierten Hauptstadt flohen? Wileżinska hätte durchaus Alternativen gehabt. Sie war privilegiert durch die finanzielle Unterstützung ihres Bruders und die Möglichkeit, sich auf dessen Landgut 70 Kilometer von Warschau entfernt zurückzuziehen. Warum sie sich anders entschied, verdeutlicht ein Blick in ihre Vorgeschichte. Wileżinska hatte nach zwei gescheiterten Ehen von 1924 bis 1937 in Paris gelebt, dort Romane geschrieben und einen literarischen Salon geführt. In den 1930er Jahren beteiligte sie sich publizistisch am Widerstand gegen Nazi-Deutschland. Sie setzte also in der geschundenen polnischen Hauptstadt fort, was sie bereits Jahre vorher getan hatte. Nur wurde es jetzt für sie und andere lebensgefährlich. Wohl deshalb findet ihre Untergrundaktivität in ihren Aufzeichnungen nur andeutungsweise Erwähnung.
Es hat eine gewisse Pikanterie, wenn ich mit Untergrunddrucken in der Tasche neben einem SS-Mann an der Tramhaltestelle stehe.
So notiert sie am 14. Januar 1942. Da ist Warschau schon weitgehend zerstört. Die Verwandlung der städtischen Architektur in eine Ruinenlandschaft hält sie akribisch fest. Auch die Versorgungsengpässe, die Verwahrlosung der hungrigen Menschen, die Leichenberge. Für die Chronistin Material für die Nachwelt.
Ich muss leben, um die Wahrheit zu berichten, wenn einst in Polen wieder frei gedruckt werden kann.
Vor allen Dingen hält sie alle Stadien des jüdischen Leidens fest. Von der Isolierung der Menschen hinter Ghettomauern, ihrem gescheiterten Aufstand bis zur Massendeportation in die Lager des Ostens. Über den Zweck dieser Lager machte sich die Polin keinerlei Illusionen. Angesichts dieses Elends half Wileżinska bis zur Erschöpfung. Sie organisierte Verstecke, verschickte Lebensmittelpakete, pflegte Kranke und Verwundete, wobei sie sich dabei nur auf einen kleinen Kreis vertrauenswürdiger Menschen stützen konnte. Ihre Notizen offenbaren, wie stark Antisemitismus, Habgier und Feigheit der eigenen Landsleute ihren Spielraum zunehmend einengten. Mit Bitterkeit und Sarkasmus kommentierte sie dieses nach Kriegsende in Polen noch jahrzehntelang, zumindest offiziell, verschwiegene Verhalten.
Das fromme Volk schaut mit schmerzendem Herzen zu, während in diesen Tagen die Jungen, getrieben von Raubgier und Furcht, den Einflüsterungen los auf die Juden erliegen und Jagd auf die leichten sich versteckenden Opfer einer doppelten Bestialität machen.
Von den 1860 Seiten der zweibändigen polnischen Gesamtausgabe sind in der deutschen Version gerade mal 320 Seiten übrig geblieben. Eine Herausforderung für den Herausgeber und Übersetzer Bernhard Hartmann, der die Auswahl klug gemeistert hat. So lässt zum Beispiel seine Zusammenstellung der chronologisch angeordneten Tagebucheintragungen Spuren einzelner jüdischer und nichtjüdischer Verfolgter, denen Wilesinska über Jahre unermüdlich zur Seite stand, deutlich hervortreten. Aurelia Wilesinska hat bis zuletzt immer wieder an Wert und Nutzen ihrer Aufzeichnungen gezweifelt. Trotzdem verfügte sie, niemand dürfe im Falle ihres Todes auch nur eine Aussage ändern. Am zweiten Tag des Warschauer Aufstands, am 2. August 1944, wurde diese mutige Frau vor ihrer Haustür von einer Kugel getroffen. Am nächsten Tag starb sie. Ihre Schwester Felicia versteckte das Tagebuch an einem sicheren Ort, sodass es nach Jahrzehnten nun auch einem deutschen Publikum zugänglich ist.
Angela Gutzeit war das über Aurelia Wilesinska, über nichts schreiben, als was meine Augen sehen. Tagebuch aus dem besetzten Warschau 1939 bis 1944. Herausgegeben und aus dem Polnischen übersetzt von Bernhard Hartmann, im CH Links Verlag erschienen mit 331 Seiten und zum Preis von 24 Euro. Das war die politische Literatur für diese Woche. Andruck ist am kommenden Montag wieder im Programm, dann unter anderem mit einem Buch über Russlanddeutsche. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.